Dieter Oeming nennt sich ja sexpositive Feministin und das ist ja auch ziemlich klar so der Tenor. Das Buch ist ein Sachbuch, aber ich fand es total gut zu lesen, also flüssig, auch witzig, teilweise musste ich laut lachen. Und auch sehr persönlich, weil sie halt sehr auf da diese Konfrontation mit rechten Gruppen stark eingeht und das Hating, was sie da erfahren hat, die Danksagung an ihre Psychotherapeuten, Therapeutin, fand ich so, wow. Also sie macht sich da schon irgendwie nackig irgendwie oder erzählt, wie sie selber masturbiert und wie ihre Vorlieben sind. Also ich fand es wirklich sehr erhellend tatsächlich, muss ich sagen, weil ich glaube, es ist halt auch so das erste Buch seiner Art, mehr oder weniger im deutschen Raum, was sich wirklich mit aus einer wissenschaftlichen Perspektive dem Medium Porno nähert?
Weiß ich nicht. Also wenn man in die Zitationsliste guckt, hat sie schon viele Bücher zitiert, die auch auf Deutsch erschienen sind. Vor allen Dingen historische Bücher, aber auch so kulturwissenschaftliche Bücher. Und ich glaube auch, dass Pornostudien an sich ein Thema sind, dass es schon verbreiteter ist. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Einblick. Aber ich glaube auf jeden Fall, was das Buch leistet, ist, dass es, wie du gesagt hast, allgemein verständlich ist. Also das können alle Menschen lesen. Und es richtet sich auch an der Öffentlichkeit. Also es dezidiert, würde ich sagen, nicht unbedingt ein akademisches Buch, aber es hat einen akademischen Anspruch. Dadurch ist es nicht irgendwie zu schwer verständlich, aber auch nicht unterkomplex. Das fand ich eigentlich eine schöne Mischung von beiden.
Was ich halt auch mochte, ist, dass sie halt sich sehr nüchtern an das Thema und auch sehr offen an das Thema annähert, wenn sie dann erzählt, dass sie im Zug dann irgendwie manchmal so Filmstills, Screenshots macht und dann ihren Sitznachbarn noch fragt, ob es jetzt okay ist, dass sie da so pornografische Inhalte schaut. Vielleicht ist das auch ein Thema, wo wir vielleicht nochmal eingehen können, also was sie Pornopanik nennt und was in den Medien so gerne gehypt wird, dass Pornos süchtig machen, dass sie schädlich sind, dass sie Beziehungen zerstören. Das ist ja alles nicht evidenzbasiert. Es gibt keine Studien dazu tatsächlich. Und es wird oft so verkauft, als gäbe es diese Studien. Also als wäre das so gesetzt. So. Und sie zeigt halt auf, dass es dazu eigentlich total wenig Daten gibt, empirische Daten, dass man höchstens von der Korrelation, nicht von der Kausalkette sprechen kann. Weil ja immer im sozialen Umfeld so viele Faktoren miteinander korrelieren und dann mit reinspielen in das Beziehungsleben, ins Sexualleben.
Also sie sagt ja auch, dass viele von den Studien, die existieren, oft auch einen sehr einseitigen Blick darauf haben und automatisch davon ausgehen, dass Porno schlecht ist. Also es wird oft gefragt, nicht schadet Porno überhaupt, sondern die Fragen sind zum Beispiel, wie schädlich ist Porno?
Deswegen fand ich das Buch tatsächlich sehr nüchtern. Ich habe da echt viel mitgenommen. Zum Thema Bildung, genau, da habe ich mir jetzt gerade noch eine Notiz gemacht. Ich weiß noch, wir sind ja beide beim AK Filmclub und wir hatten die Indie Porn Night jetzt schon öfter bei uns im Hörsaal mit Feuerzeug, die auch hier lokal Pornos produzieren, auch eben mit dem Anspruch feministisch, fair bezahlt, also gute Bezahlung für PerformerInnen, gute Bedingungen am Set, Mitspracherecht, Konsens sowieso. Und die haben bei einer unserer kuratierten Indie-Porn-Nights einen Film aus den 1920ern, glaube ich, rausgesucht, wo Kira von Feuerzeug dann erzählte als Einführung, der wurde Männern wohl damals gezeigt, bevor sie ins Bordell gingen, damit sie dann wissen, was sie da zu tun haben oder so. Das ist mir gerade zum Thema Bildung eingefallen, wo ich mir denke, ja, also Porno kann diese Aufgabe übernehmen, aber vielleicht sollte nicht alleine Porno diese Aufgabe übernehmen und vor allem auch kontextualisiert werden. Und das ist ja eigentlich das, wo es auch immer noch hapert bei uns in dieser Gesellschaft, dass Sex immer noch tabuisiert wird und Sexarbeit, und Porno ist halt ein Teil von Sexarbeit, total gesondert behandelt wird. Und das sehen wir auch in dieser Porno-Bewegung von Alice Schwarzer und anderen aus den 1970ern oder so.
Gibt's heute auch noch.
Ja, da wird ein Sonderstatus irgendwie festgelegt, obwohl in erster Linie das ja erstmal Filme sind mit sexueller, expliziter Handlung. So, ne?
Ja, genau, weil wenn man annimmt, dass es ein anderes Medium ist, dass es etwas anderes ist, dann geht man ja davon aus, dass allein die Darstellung von Sex etwas anderes ist. Und dadurch kann man sehr schnell die Gefahr laufen, die sie halt mehrfach attestiert, dass diese dann in Kontrolle von Sexualpraktiken abrutschen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich vielleicht schon ein kleines Problem mit ihrer Argumentation hatte. Und zwar, dass sie immer wieder sagt, ja, es gibt kritische Sachen im Porno, aber diese als kritisch zu hinterfragen, ist immer Kinkshaming oder fast immer Kinkshaming. Und das Argument erschien mir irgendwie ein bisschen schwach. Schien mir auch ein Argument, dass sie sich dadurch sehr einfach quasi Kritik ablehnen kann, die quasi ihr Projekt hinterfragt. Natürlich, wenn man voraussetzt und sagt, okay, diese Form von Porno ist okay und diese ist nicht okay, hat man natürlich immer gewisse Sexualpraktiken im Blick, die man dann irgendwie verbieten will. Gleichzeitig formuliert sie aber auch selber solche Kritik immer wieder. Und da ist für mich nicht ganz klar gewesen, wie quasi sie die Unterscheidung macht. Also sie sagt an einer Stelle, dass sie die wichtige Unterscheidung bei Porno findet, also zwischen Freiwilligen und Ausbeutung. Also sie meint, dass wir nicht etwas als Porno bezeichnen sollten, was Ausbeutung und Gewalt ist, weil das Ausbeutung und Gewalt verharmlost. Zum Beispiel meint sie, Kinderpornografie ist in dem Sinne keine Pornografie, sondern Gewalt und Ausbeutung. Und das als Pornografie zu bezeichnen, setzt das mit normalen Sexualpraktiken gleich und weist darauf hin, dass das quasi was, also Gemeinsames sei, obwohl es ganz andere Dinge sind. Aber wie genau diese Grenze so zu setzen ist, ist mir nicht so klar. Sie sagt oft, dass die quasi durch Consent besteht, durch Zustimmung. Aber was es dann genau heißt, zuzustimmen, das sagt sie nicht.
Also ich fand es schon logisch, so diese Schlussfolgerung, auch wenn das Ding gerade mit der Gewalt, das gab es auch in anderen Medien, das kam zu kurz. Also hier Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel gab es eine Rezension. Ich glaube aber, dass es darum eben nicht ging in ihrem Buch, ne? Weil sie halt dafür plädiert, Porno sollten wir definieren als konsensueller Sex oder sexuelle Handlung zwischen Erwachsenen. So. Und alles andere ist einfach Gewalt oder Ausbeutung oder Übergriff. Ne? Und da gehört ja auch der sogenannte Revenge-Porn dazu, so, ne? Oder, keine Ahnung, hier Monis Rache, wird eine Kamera auf dem Klo installiert und das wird dann ins Netz gesetzt. Das ist halt einfach kein Konsens, so. Und deswegen glaube ich, dass es halt bei ihr nicht um Gewalt ging, ne? Also das ist nicht ihr Thema. Deswegen finde ich es okay, wenn das so, wie der Deutschlandfunk sagt, beiseite gewischt wird, weil das ist eigentlich ein Thema für ein anderes Buch.
Ja, ja, aber sie geht dann ja trotzdem darauf ein, dass es durchaus gewalttätige Praktiken im Porno gibt. Und die Frage ist dann, wie ja mit diesen umzugehen ist oder vor allem, wenn man die darstellen will, wie diese feministisch darzustellen sind. Darauf geht sie nicht so richtig ein. Also sie sagt ja quasi, dass Porno jede Sexualpraktik darstellen soll, um Sexualpraktiken nicht im Vornherein zu verurteilen und dadurch irgendwie queerfeindlich zu sein zum Beispiel. Aber gleichzeitig stellt sich die Frage dann, okay, bei Praktiken, wo jetzt zum Beispiel Stereotype bedient werden, wie sollte man diese dann konkret darstellen? Und da ist das Buch eher, glaube ich, nur halt, wie du gesagt hast, so ein bisschen so eine Diskursanalyse, also und nicht so wirklich die Frage, wie es sein sollte. Also sie guckt ja eher sich an, wie sind wir hingekommen und nicht, was sollte sein. Obwohl sie, ja, sie gibt ja schon so ein paar Ratschläge. Also sie sagt zum Beispiel, dass alle Menschen erstmal selber darüber informiert sein müssen. Also es geht ja eigentlich darum, die Menschen dazu ermächtigen, wie konkret damit umzugehen. Das ist vielleicht so der erste Ansatzpunkt, ja.
Ich finde es teilweise auch echt lustig. Sie betont ja immer so, Pornos sind Actionfilme, keine Dokumentation, weil das ja im öffentlichen Diskurs auch immer gerne verwechselt wird, weil Sex im Porno halt einfach teilweise total realitätsfern ist. Also sie sagt ja an einer Stelle, wie viele Menschen wollen wirklich Tentakel-Sex haben, ne? Wenn man sich die Klickzahlen anguckt, dann ist das halt so eine beliebte Kategorie. Das ist wahrscheinlich einfach sehr abwegig. Und dafür sind Pornos ja da, einfach Fantasien auch auszuleben, die man in Realität niemals ausleben würde. Und auch so, was ist, diese Frage zu stellen, was ist pervers, das finde ich auch total wertvoll tatsächlich. Dieses, ja, meine Fantasien sind okay, ne? Und ich kann die halt in diesem Medium dann ausleben oder annehmen, auch wenn ich es in Wahrheit niemals tun würde, weil es halt einfach nicht geht und übergriffig ist oder ja, moralisch verwerflich.
Ja, was ich auch einen guten Punkt fand, war, dass sie mehrfach betont, ist eine Sache, über die ich auch noch nie so nachgedacht habe, dass wenn wir sagen, dass Pornos objektifizierend sind, also dass sie Frauen zu Objekten machen und sie benutzen, wenn wir diese Vorstellung haben, dass das oft eher Produkte von unseren eigenen sexistischen Veranlagungen sind und nicht unbedingt von dem, was im Porno abgebildet wird. Also wir gehen automatisch davon aus, dass Frauen in unserer Gesellschaft oder dass wir Frauen als Objekte sehen und übertragen das dann auf die Pornos, während in den Pornos oft Frauen halt zum Beispiel sehr viel Agency haben können.
Was ist dir denn noch ganz wichtig, Bila, hier jetzt nochmal anzusprechen?
Ja, ich finde, ich habe am Ende irgendwie ganz viel über Pornos gelernt durch das Buch und auch ganz viel darüber quasi, wie sie wirken können und wie sie behandelt werden. Aber ich würde ganz gern vielleicht nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, dass Pornos irgendwie auch schädlich sein können. Und zwar, das sagt sie zwar immer wieder, aber diese Punkte sind so am Rande und sind dann immer so Halbsätze und sie hat dem nie irgendwie so ein konkretes Kapitel gewidmet, habe ich das Gefühl. Also sie hat zum Beispiel dann so Absätze, denen sie halt sagt, dass Porno irgendwie rassistische Stereotypen hat. Ich finde, das ist halt, wenn man dann eine Medienanalyse schreibt und sagt, dass alle Medien in unserer Gesellschaft sexistisch und stereotypisierend und diskriminierend und rassistisch sind und so weiter, dass man dann auch die Aufgabe vielleicht hätte, das aufzuzeigen. Und das tut sie zwar immer wieder an manchen Stellen, aber macht das für mich oft nicht explizit genug. Also vielleicht geht es ja auch darum, dass sie halt aus so einer defensiven Position schreibt, Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass das halt manchmal zu kurz kommt, weil sie halt das Thema, was sie haben will, verteidigen will und es hier nicht darum geht, quasi die schlechten Seiten des Pornos so auszuführen. An sich fand ich aber den Blick darauf wirklich, muss ich auch sagen, differenziert und habe dadurch viel gelernt, ja.
Ich hatte halt immer so das Gefühl, dass es da tatsächlich an Daten fehlt. Es wird halt gerne so verkauft, dass das schädlich ist ab einem gewissen Konsum, wie auch immer der definiert wird. Und auch da fehlt die Definition schon mal. Dann fehlen die Studien. Also ich glaube, das war, glaube ich, so die Krux von Ditjanse, dass du keine Daten hast, auf die du dich stützen kannst. Ne? Wie viel pornosüchtige Menschen gibt es denn jetzt wirklich? Ne? Also wenn du das mit Spielsucht zum Beispiel irgendwie gleichsetzt. Mhm. Auf Porno treffen ja ganz viele Faktoren zu, die beim Spiel jetzt irgendwie schon mal nicht zutreffen, weil man macht es ja eigentlich immer heimlich oder viele Leute machen es heimlich und nicht in der Gruppe und weiß ich nicht, die Frequenz ist vielleicht auch höher. Keine Ahnung, so, ne? Also deswegen finde ich das Buch echt wertvoll, weil das halt schon mal so was zusammenträgt an Daten und Fakten, die halt schon mal da sind und sie auch diese Forschung ja jetzt weiterführt mit ihrer Promotion und eben den Diskurs vielleicht mal so ein bisschen zu versachlichen einfach. Ne? Das hoffe ich.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache und ich glaube auch, was sie gesagt hat, so mit dem Bildungsauftrag ist eine Sache, die auch wirklich ernst genommen werden sollte. Also das ist ja die Forderung von dem Buch, dass wir Bildung über Pornos brauchen und sie nicht einfach verbieten müssen. Und das geht auch nur, wenn wir zum Beispiel so das als Thema haben im Kompetenzbereich. Also Sexualkunde ist ja eigentlich, ich muss sagen, in meiner Schulzeit kam es so ein bisschen zu kurz, aber in der Regel ist es eigentlich ein Thema vom Biounterricht. Aber Sexualität ist viel mehr als Biologie. Also Sexualität ist ja auch irgendwie Kultur. Sexualität könnte man auch in Germanistik behandeln. Sexualität könnte man in Geschichte behandeln. Und wäre für alle auf alle Fälle ein gewinnbringendes, interessantes Thema, in dem man auch viel mehr lernen könnte, weil tatsächlich ja auch Medienkompetenzen wichtiges Bildungsziel von Schule ist. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, auch mir zum Beispiel geholfen hätte. Vor allen Dingen, ich bin, glaube ich, zum Beispiel auch, weil ich gerade diese Generation bin, die auch so früh Internetzugang hatte, auch sehr früh auf Pornos gestoßen und auch in einem Alter, wo ich tatsächlich noch nicht so richtig zwischen Realität und Fiktion differenzieren konnte. Und ich glaube, da war das dann zum Beispiel manchmal auch nicht so gut, dass ich das schon gesehen hatte. Auf die Art und Weise zum Beispiel, genau. Vor allen Dingen, wenn man dann niemanden hat, mit dem man drüber reden kann, weil ich glaube, oft sind die Eltern ja eher nicht so die Menschen, mit denen man so über die eigene Sexualität reden will. Auch wenn man die Schule dann manchmal hasst, wäre zum Beispiel irgendwie, glaube ich schon, ist hilfreich gewesen, wenn ich dann so etwas gehabt hätte wie so, hey, es gibt Pornos und hey, das ist vielleicht doch einfach eine Fiktion, genauso wie die Geschichten, die wir in Deutsch lesen, Fiktion sind. Ja, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine hilfreiche Sache gewesen.
Das zum Thema Jugendschutz. Die Pornos sind ja ab 18 per se, deswegen ist es ja auch nicht vorstellbar, dass jetzt im Unterricht mit Minderjährigen Pornos geguckt würden, aber eben die Informationen darüber, dass es sowas gibt, ja, ich glaube, das hätte mir auch geholfen.
Ich meine, wir haben ja auch Sexualkundeunterricht, bevor wir legal Sex haben dürfen. Also ich hatte Sexualkundeunterricht in der Grundschule und man darf ja auch eigentlich erst ab 14 Sex haben oder so, legal. Genau, aber wir haben ja Sexualkundeunterricht schon ultra früh. Eine Sache, die ich noch interessant fand, war auch diese Definition von Porno. Also sie sagt ganz am Anfang vom Buch, dass Porno ist keine Bezeichnung für Sex, sondern Porno ist eher ein Verbot von gewissen Sexpraktiken oder von gewissen Darstellungen von Sexualität. Genau, und da ist natürlich immer die Frage, was qualifizieren wir als Porno und was nicht. Es gibt konkret eine Definition, die sie zitiert. Also es gibt vom Bundesverfassungsgericht eine normierte Gesetzesnorm dafür, was Porno ist. Und da ging es darum, dass Porno entpersonalisierte Darstellung von Sex ist. Also in denen es nur um den Sex geht und nicht um die Personen, die dahinter stehen. Wenn man dieser Definition folgt, werden aber ganz viele Sachen als Porno abqualifiziert, die man definitiv eigentlich als Porno bezeichnen würde. Sagen wir zum Beispiel vor allem diese Pornofilme von früher. Also der bekannteste Pornofilm aller Zeiten heißt Deep Throat und das ist ein Film, der hat ultra viel Handlung. Also die Personen haben definitiv Character Development und so und da geht es nicht nur um Sex, da geht es auch um eine Handlung. Ist das dann Porno oder nicht? Die meisten Leute würden sagen ja, aber diese Gesetzesnorm würde sagen nein. Und ansonsten ist natürlich auch die Frage, dass wir dann manchmal bestimmte Filme vermutlich auch schon als Pornos bezeichnen würden, die wir eigentlich nie als Porno bezeichnen würden. Also dadurch, dass Porno ist halt so eine vage Kategorie und auch diese grundlegende Unterscheidung zwischen Medium und Porno zu machen, ist irgendwie schwierig, weil Porno eigentlich ja ein bestimmtes Filmgenre ist. Also nicht irgendwie ein zu explodierendes und stark abgesondertes Medium. Ja,
ja, das auch das zeugt ja von der Lustfeindlichkeit in dieser Gesellschaft, wenn man halt sagt, es braucht Gefühle, ne? Also man würde ja niemals so eine Kategorisierung auf jetzt einen Liebesfilm anwenden, wo man sagen muss, die zwei müssen aber wirklich ineinander verliebt sein. Aber andere Standards dann für ein Porno zu setzen, ergibt halt überhaupt keinen Sinn.
Genau, weil es gab so feministische Pornos, Organisationen oder Preise, die als Kriterium Authentizität von dem Porno voraussetzen. Genau, ja. Also, dass es wirklich passiert und dass es wirklich Sex ist und dass die Menschen auch kommen und so. Aber ja, genau, also das würden wir von Schauspielern und Schauspielerinnen auch nicht verlangen, dass sie tatsächlich dann irgendwie Polizist sind, wenn sie einen Polizisten spielen oder so, ja.
Ein Fazit.
Ja, ich fand es gewinnbringend zu lesen. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie nicht immer so wertfrei ist, wie sie das manchmal haben wollte. Ja. Obwohl sie natürlich auch sagt, dass dieses Buch ein politisches Manifest ist. Also sie sagt, dass dieses Buch ein politischer Akt ist, weil es Porno heißt und dadurch in allen Werbekategorien vermutlich zensiert wird und rausgenommen wird. Vermutlich kann sie es nicht auf Social Media vermarkten, ohne dass es direkt halt gebannt wird, diese Posts. Deswegen ist mir nicht so ganz klar, ist es jetzt eine wissenschaftliche Analyse oder ist es ein politisches Manifest und ist es irgendwo so dazwischen? Hm. Insgesamt fand ich aber gerade diese Mischung auch sehr interessant und dass man daran sieht, dass dieser Kampf irgendwie auch irgendwie so zusammenhängt. Dadurch war es eigentlich irgendwie sehr gewinnbringend.
Ja, ich fand es auch auf jeden Fall sehr bereichernd. Das hat mir den Blick auf Pornos auf jeden Fall auch nochmal erweitert. Also eben, ich konsumiere gar nicht so viel, und wenn, dann halt die von Feuerzeug. Und das finde ich auch wirklich einfach eine schöne, tatsächlich finde ich das eine schöne Art, dieses, wie Kira von Feuerzeug das immer nennt, Porno-Rudel gucken oder so. Das ist natürlich auch total ungewöhnlich, weil Pornos ja eher alleine konsumiert werden und dann in einem Hörsaal mit 400 Leuten. Da muss man sich erstmal überwinden, aber es ist diese Auswahl, die zumindest Feuerzeug da hat. Und ich glaube ja auch, dass das in einem feministischen Porno auch repräsentativ ist. Das sind witzige Filme, die haben eine Handlung, die haben einen Gag drin. Teilweise ist es uns auch einfach nur Kinks, wo man sagen würde, da ist überhaupt keine explizite sexuelle Handlung drin. So denke ich mir so, ja, das ist ein schönes Genre. Und schade, dass das immer noch so ein Ruf weg hat von wegen, das ist keine Kunst oder das kann keine Kunst sein oder das ist wertlos, weil es zeigt ja Sex. Also ich würde das Buch auch auf jeden Fall weiterempfehlen.